Ja, auch von mir herzliche Begrüßung an diesem Morgen, diesem schönen Morgen. Wir haben Sonne wieder mal. Der Sommer ist noch nicht ganz vorbei. Ja, heute soll es um ein Thema gehen, wo ich mich auch selber immer wieder mit beschäftige, auch an mir arbeiten muss. Das heißt, wenn ich jetzt zu euch predige, dann predige ich auch zu mir. Und es geht um das Thema Vertrauenswachstum, auf Gottes Risiko leben. Und außerdem geht es um Abraham oder Abram, wie er zuerst hieß. Und zwar, wie er Gott kennenlernte. Wenn wir den Namen Abraham hören, wie er uns im Hebräerbrief dargestellt wird, als großer Glaubensheld, dann ist das vielleicht nicht ganz richtig. Denn zuerst hat er Gott gar nicht richtig gekannt. Zuerst war er ein Nomade, der ganz andere Gewohnheiten hatte. Dazu gleich mehr. Zunächst war Abraham ein ganz normaler Mann. Er hat auch keine besondere Ausbildung wie Mose am Hof des Pharaos oder Paulus bei dem Schriftgelehrten Gamaliel. Sein Vater hieß Terach und der war Nomade und kam aus Ur in Mesopotamien. Dort hat Abraham sicher seine Kindheit zugebracht. Er lernte dort lesen und schreiben. Aber nicht unsere Schrift, sondern die, die es damals gab. Man hat bei Ausgrabungen in Ur, in dieser Stadt, wo Abraham lebte, eine niedergebrannte Schule entdeckt, ausgegraben. Hier eine Rekonstruktion, so muss es ausgesehen haben, bevor die Kinder dann die Schule verlassen haben, weil es gebrannt hat. Jedenfalls diese Hocker aus Ton, die sind erhalten geblieben. Und neben jedem Hocker, rechts auf der Seite, lag ein kleines Täfelchen aus Ton. Auf der einen Seite war dieses Täfelchen beschriftet mit ein paar Namen, Sätzen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das die geübte Schrift des Lehrers. Und auf der anderen Seite war gekritzelt drauf. Die ungeübte Schrift des Schülers. Mit Fehlern, auch Grammatikfehler hat man da entdeckt. Ja, Abraham lernte dort diese Keilschrift. Das war normal. Man hatte noch kein Papier, noch keine Tinte. Das gab es dann erst ein paar Jahrhunderte später in Ägypten. Irgendwann nach der Schulzeit war die Familie dann in den Norden der heutigen Türkei umgezogen, nach Haran. Wir wissen nicht genau, warum. Wahrscheinlich waren Terach und Abraham und die ganze Familie auch schon in Ur Ausländer gewesen. Die Ebene Mesopotamien, das Zweistromland, war damals geteilt in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Der nördliche Teil, dort wo heute Bagdad liegt, dort hat man Akkadisch gesprochen und im südlichen Teil am Meer, da lag Ur und die Nachbarstädte und dort hat man nicht Akkadisch gesprochen, sondern Sumerisch. Da waren die Sumerer. Und Sumerisch, das ist sehr interessant für Leute, die Sprachwissenschaften studieren. Sumerisch ist eine Sprache, die mit keiner anderen Sprache verwandt ist. Also eine völlig außergewöhnliche Sprache. Nun, das Hebräische, das Abraham zumindest später im Land Kanaan dann sprach und entwickelte, war eindeutig sehr, sehr eng mit dem Akkadischen verwandt, also vom mittleren Zweistromland. Das weiß man aus Ausgrabungen. Terach, sein Vater und Abraham selber waren also keine Sumerer, sondern Akkader. Ja, das zur Situation der Sprache und der Umgebung. Wie war es mit der Familie geistlich bestellt? Nun, man hatte in Ur, genauso wie in Akkad, viele Büchereien gefunden, nicht mit Büchern, sondern mit Keilschrifttafeln. Bei Ausgrabungen, auch in Privathäusern, Regale voll mit solchen Keilschrifttafeln. Ganze Keilschrifttafelreihen waren da, mit größeren Texten, wo das eine ans andere dann angedockt ist sozusagen. Diese Tontafeln war etwas ganz Normales. Man hat alles aufgeschrieben, man hat seine eigene Geschichte aufgeschrieben, die Geschichte der Vorfahren. Und es ist möglich, dass sie dort auch eine Tontafelreihe hatten von den Geschichten, die wir in der Bibel finden, nämlich in den 11 ersten Kapiteln der Bibel, wo es also um die Sintflut geht, um den Turmbau von Babel, um Abel, Kain und Abel, um den Sündenfall und auch die Schöpfung. Und in diesen Keilschrifttafeln war die Rede von dem unsichtbaren Gott Jahwe. Aber ich denke, dass diese Tafeln ziemlich verstaubt waren in diesem Regal. Warum? Ähnlich wie bei Leuten, die nicht sehr viel mit Christsein zu tun haben, bekommen an ihrer Heirat eine Hochzeitsbibel. Die wird ins Regal gestellt und nach 20, 30 Jahren ist sie dann verstaubt. So stelle ich mir das vor. Damals bei Terach in Haran. Warum? Die Familie betete nicht Jahwe an, sondern Götzen. Woher wissen wir das? Entschuldigung, da muss ich noch auf einen Knopf drücken. Ja, woher wissen wir das? Das wissen wir aus 1. Mose 31, also ein paar Kapitel später. Abraham ging ja, nachdem er Gott kennengelernt hatte, ins Land Kanaan. Das wäre jetzt diese Folie, ins Land Kanaan. Aber sein Enkel, der Jakob, ging wieder zurück nach Haran und heiratete dort und floh dann wieder nach Kanaan. Und eine seiner Frauen, die Rahel, die stahl eine Götzenfigur aus Haran. Von daher wissen wir, die Familie in Haran, die hat Götzen verehrt. Diese Götzen waren kleine Figuren, meist aus Holz, aber auch manchmal aus Stein oder aus Metallen. Wir werden gleich einige sehen. Die standen im Hauptzelt in einem besonderen Schrank. Hier links seht ihr, wie ein solcher Schrank aussah in der Römerzeit, und zwar wurde er ausgegraben in Pompeji. Rechts eine Rekonstruktion. Ja, und da hinein hat man dann diese Figuren gestellt, diese Götzenfiguren. Hier zum Beispiel eine. Und davor hat man die Opfergaben in einem Schälchen gestellt. So hat man die Götzen verehrt. Hier einige Götter, wie man sie sich vorstellte, in der Zeit von Abraham, also vor 4000 Jahren, aus Akkad. Da gab es ganz verschiedene solche Götzen. Einige hat man angebetet aus Angst, einige waren Schutzgötter, so hat man sich das vorgestellt. Diese reliefartigen Götterdarstellungen auf Tontafeln hat man in Ur auch gefunden. Aber es gab auch kleine Figuren wie diese hier aus Kupfer und dann mit Gold, mit Blattgold überzogen. Diese Figuren konnte man in den Tempeln der Götter kaufen und hat sie dann mit nach Hause genommen und sie eben in diesen Schrank gestellt, um sie dann anzubeten. Man hat sich dabei vorgestellt, man betet dann nicht diesen Götz an, sondern den Gott, von dem man das im Tempel hat. Ja, und es gab natürlich auch einen Götzen für die Kinder. Hier so eine Figur. Die Kinder sind damals aufgewachsen mit diesen Götzen. Es gab ganz einfach nichts anderes. Die haben nichts anderes kennengelernt. Die mussten jeden Abend, sobald sie reden konnten, vor diesen Altar treten und ihr Gebetchen vorsprechen, irgendein auswendig gelerntes Gebetchen, und dann mussten sie ins Bett. So ist das damals gewesen. Und zwar, wir wissen, dass das bis zur Römerzeit so üblich war. Später hat dann Abraham geheiratet. Und in dieser Ehe kamen erstmal keine Kinder. Das war eine Schande, keine Kinder in der Ehe zu haben. Da durfte dann eine andere Götzenfigur die Hauptrolle in der Ehe von Abraham und Sarai, seiner Frau, die Hauptrolle gespielt haben, nämlich die Astarte, die Göttin der Fruchtbarkeit. Wie oft werden sie vor dieser Göttin gestanden haben, sich niedergeworfen haben, möglicherweise mit Tränen. Ja, es war für sie eine echte Sache. Könnt ihr euch das Elend vorstellen? Ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Aber wie die anderen Götzen auch, dieser Götze war tot und konnte deshalb nicht helfen. Und mitten in diese Hoffnungslosigkeit hinein, ungefähr nach 45 Jahren Ehe, Abraham war damals dann schon 75, da hat Gott, der lebendige Gott, zu Abraham gesprochen. Wir schlagen auf 1. Mose 12. Sind heute nur zwei Verse. Nämlich das, was Gott zu Abraham gesprochen hat. Und Jahwe sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das hat bei Abraham eingeschlagen wie eine Bombe. Könnt ihr euch das vorstellen? Bisher immer nur tote Götzen, tote Götter und plötzlich ein lebendiger Gott. Und welch eine große Verheißung. Wir wissen nicht genau, wie Gott zu Abraham sprach, aber wir müssen annehmen, dass es so war wie bis zur Zeit Mose üblich, nämlich akustisch, also hörbar. Die toten Götzen, die nicht sprechen konnten, waren sofort out. Sowas von out, mega out. Vielleicht hatte sich Abraham schon manchmal gedacht, dass es außer den toten Göttern doch noch einen lebendigen Gott gibt, der wirklich diesen Titel auch verdient hat, Gott zu sein. Diesen lebendigen Gott gab es also tatsächlich. Ihr könnt euch sicher vorstellen, Abraham tat sofort alles, was Gott gesagt hatte. Auf Gottes Risiko hin zog er von Haran nach Kanaan um. Diesem lebendigen Gott konnte man absolut vertrauen, oder nicht? Kanaan war ein Land, das Abraham nicht kannte. Er war noch nie dort gewesen. Es hatte vielleicht eine Bevölkerung, die ihm feindlich gesinnt war, die ja eine ganz andere Sprache gesprochen haben. Es war wirklich menschlich gesehen ein Risiko, dorthin umzuziehen. Aber weil es kein toter, sondern ein lebendiger Gott gesagt hatte, tat er es. Es war nicht mehr sein Risiko. Er tat es auf Gottes Risiko hin. Das war beruhigend. Abraham wusste, dieser lebendige Gott würde ihn beschützen. Und noch viel mehr. Gott hatte ihm verheißen, ihn dort zu segnen, im Land Kanaan, ihm Kinder zu schenken. Also nichts wie hin. Irgendwie wusste Abraham, dass dieser lebendige Gott Jahwe hieß. Vielleicht aus diesen verstaubten Keilschrifttafeln. Jedenfalls in unserem Text, eine Aufzeichnung von Abraham selber, schreibt er, und Jahwe sprach zu Abraham. Ja, diesen Namen, der stand auf diesen Keilschrifttafeln, das wusste er. Und er hat sie sich geschnappt. Er hat sie rausgeholt aus dem Regal, sorgsam eingepackt in Tücher und aufgeladen auf sein Kamel. Die anderen, sein Vater, seine Brüder, hatten nichts dagegen. Die waren ja Götzenanbeter. Die waren nicht interessiert an diesen Tafeln mit dem unsichtbaren Gott Jahwe. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja. Denn Abraham und seine Kinder setzten dann später diese Tafeln, diese ersten Tafeln, die Abraham dort genommen hat, vor ihre eigenen Tafeln mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Das wissen wir aus der Bibel. Also reiste Abraham mit seinem Hab und Gut und seinem Neffen Lot nach Kanaan. Die Reise ging über das heutige Syrien. Und dort muss er an Byblos vorbeigekommen sein. Diese Stadt hatte eine neue Art von Keilschrift entwickelt. Während alle Keilschriftarten in Mesopotamien pro Silbe ein Zeichen hatten. Es gab mehrere hundert Zeichen pro Sprache. Sehr kompliziert. Hatte man in dieser Stadt Byblos eine ganz einfache Buchstabenkeilschrift. Einfach nur 24 Buchstaben, fertig. Das war faszinierend für Abraham. Und er hat sogar, dann als er Hebräisch erfunden oder gegründet hat, wir wissen es nicht, ob er es wirklich selber gewesen ist, hat er sogar einen Buchstaben übernommen aus dieser Keilschrift, nämlich das SCH. Und auch der I-Punkt unter einem Zeichen stammt anscheinend aus dieser Sprache Ugarit. Ja, in Kanaan begegnete Abraham dann Gott ein zweites und ein drittes Mal. Ja, Gott zeigte sich sogar sichtbar in einem Feuer bei Nacht. Und das möchte ich kurz vorlesen. Kapitel 15, Vers 8. Und 15, 8 bis, 8 bis 10. Und er sagte: Herr Jahwe, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde, also das Land? Da sprach Gott zu ihm, er zu ihm: Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese, und er zerteilte sie in der Mitte und legte je ein Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. So hat man damals einen offiziellen Vertrag geschlossen. Hier angedeutet die Hälften von den Tieren, rechts und links. Und dann sind die Vertragspartner zwischendurch. Sie haben damit ausgedrückt: Ich will so sein wie diese Tiere, also tot und zerteilt, wenn ich den Vertrag breche. Das war die Aussage für so eine Vertragsbildung. Ja, und nun sollte Abraham genau dasselbe machen. Er war der eine Vertragspartner, gut, aber wo war der andere? Und plötzlich hat er gesehen, da geht ein Feuer mitten zwischen den Tierhälften durch. Wow. Gott selbst. Viele Jahre später, als Abraham 99 Jahre alt war, durfte Abraham ein zweites Mal Gott sehen. Diesmal am helllichten Tag. Und sogar in Gestalt eines Menschen mit zwei weiteren Begleitern. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Überhaupt erlebte so viel mit Gott, dieser Abraham. Vor 4000 Jahren kam daher Abrahams großer Glaube. Von diesen vielen Erlebnissen mit Gott. Wie ist das heute? Und damit komme ich zum zweiten Teil meiner Predigt. Wie ist das heute? Erleben wir Gott? Im Alltag, in der Gemeindearbeit? Einige sagen, als Christ musst du Glaubenserfahrungen machen und Gebetserhörungen haben. Nur wer Gott erlebt, ist ein echter Christ. Stimmt das? Andere sagen: Nein, nein, du darfst überhaupt keine Glaubenserfahrungen machen. Denn Jesus sagte zu Thomas, glücklich wird sein, wer glaubt und nicht sieht. Nur wer glaubt, ohne zu sehen, ohne Glaubenserfahrungen zu machen, der ist ein echter Christ. Wer hat nun recht? Wie steht es mit dem Glauben? Oder kommt der Glaube nicht von der Predigt? Sollen wir nicht Erkenntnisse über Gott haben? Ist Glaubenswachstum nicht Erkenntniswachstum, also Wissenswachstum? Dann hätten die, die am meisten über die Bibel wissen, den größten Glauben. Stimmt das? Einmal ging ein Pastor mit seinen Konfirmanden auf eine zweiwöchige Freizeit. Als eine Woche um war, hörte man, dass sich ein Drittel der Jugendlichen bekehrt hatte. Und nach der zweiten Woche kam er überglücklich mit seinen Konfirmanden wieder zurück. Alle seine 50 Konfirmanden waren zum Glauben gekommen. Sofort funktionierte er seinen Konfirmandenunterricht zum Nacharbeitsseminar um. Später sah ich mal diese Nacharbeitsmappe, alles DIN A4 Blätter, so dick. Die armen Jugendlichen, sie hatten so viel Wissen jetzt. Sie wurden regelrecht überhäuft mit Wissen. Aber wie stand es mit ihrem Glauben? 2 Monate nach Ende der Konfirmation war nur noch die Hälfte in der Gemeinde. Und nach 2 Jahren nur noch eine Handvoll. Was war da schiefgelaufen? Irgendwas konnte da nicht stimmen. Ist Wissenswachstum doch nicht gleich Glaubenswachstum? Ganz bestimmt sind Wissen und Erkenntnis nicht falsch. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. In 1. Timotheus 2,4 steht, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wissen und Erkenntnis ist also gut für uns und deshalb lesen wir auch jeden Tag in der Bibel. Aber wie das Beispiel der Konfirmanden zeigt, Wissenswachstum kann anscheinend Glaubenswachstum nicht ersetzen. Der Glaube kommt zwar von der Predigt, aber es muss dann weitergehen. Wer den Abschnitt in Römer 10 im Zusammenhang liest, entdeckt, dass hier gar nicht vom alltäglichen Glaubensleben die Rede ist, sondern davon, wie man Christ wird, also vom Anfang des Glaubens. Ich lese diese Römerstelle mal vor. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie von Gott hören ohne einen Prediger? Es geht hier eindeutig um den Glaubensanfang. Glaubenswachstum dagegen kommt nicht durch die allsonntägliche Predigt. Es ist immer noch ein weit verbreiteter Irrtum, unter die Kanzel zu gehen, würde es schon bringen. Dieser Irrtum hat mit zu der allgemeinen Konsumhaltung in unseren Gottesdiensten geführt. Man hat sich auf Wissenswachstum eingestellt. Und wo, bitteschön, bleibt dann der Glaube? Was ist denn nun Glaubenswachstum? Was ist denn Glaube überhaupt? Das Wort Glaube kommt vom altdeutschen Wort Globen, von sich jemandem angeloben, sich jemandem anvertrauen. Damit ist Glaubenswachstum nichts anderes als Vertrauenswachstum. Wie groß ist unser Vertrauen zu Gott? Ja, entschuldigt, dass ich immer so schnell persönlich werde. Natürlich glauben wir alle an Gott. Auf jeden Fall an seine Existenz und die meisten von uns weit darüber hinaus. Wir lieben Gott, wir identifizieren uns mit Gott. Ja, wir nehmen sogar Spott und Hohn in Kauf für ihn. Oder wie ist das mit dem Senfkorn? Jesus sagt, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen? Können wir Berge versetzen? Theoretisch hätten wir natürlich gerne ein großes Vertrauen zu Gott. Aber wie ist das wirklich? Ich möchte hier vier Personenkreise skizzieren. Es ist nur eine Skizze. Den ersten Personenkreis möchte ich die Ängstlichen nennen. Diese sagen, ich kann nichts, mir gelingt nichts. Wie soll ich mein Leben meistern? Probleme werden mir zu Sorgen, sie erdrücken mich, machen mich fertig, keiner kann mir helfen. Wirklich? Kann keiner helfen? Auch Gott nicht? Meinst du tatsächlich, dass für den großen Gott deine alltäglichen Probleme zu unbedeutend sind? Zu belanglos? Aus meinem Leben weiß ich das Gegenteil. Gott kümmert sich gerne um Kleinkram, sogar sehr gerne. Wenn Gott dem Ängstlichen eine Gabe schenkt, um sie in der Gemeinde einzusetzen, dann neigt er dazu, sein Talent zu vergraben. Er befürchtet, dass ihm die Aufgabe über den Kopf wächst, weil er nicht mit Gottes Hilfe rechnet. Gott gibt übrigens oft Aufgaben, die wir nicht alleine schaffen können. Das tut er aber nicht, um uns zu ärgern, sondern damit wir lernen, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er will um Hilfe gebeten werden. Und wir sollen Gottes übernatürliches Eingreifen erfahren. Aber der Ängstliche macht keine Erfahrung mit Gott. Er kompensiert sein Nicht-Glaubenswachstum mit Wissenswachstum. Das ist bequemer für ihn. Der zweite Personenkreis, den ich skizzieren will, will ich mal die Genügsamen nennen. Das sind oft Leute, die nie einen Kredit aufnehmen, die noch nie eine Bank um Geld gebeten haben. In der Kreide zu stehen, ist für sie unerträglich. In der Gemeinde machen sie überall mit, aber sie achten sehr darauf, nicht aus dem Rahmen zu fallen. Und die Hilfe Gottes tatsächlich mal in Anspruch zu nehmen, fällt ihnen schwer. Für sie ist Wissenswachstum ebenfalls wichtig. Den dritten Personenkreis, den wir betrachten wollen, will ich die Alleskönner nennen. Diese sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Selbst ist der Mann Gott vertrauen? Natürlich vertraue ich Gott. Aber handeln tue ich sicherheitshalber selber. Auch für den Alleskönner ist der bequemere Weg Wissenswachstum statt Vertrauenswachstum. Und wenn ihm eine Aufgabe über den Kopf wächst, neigt er ebenfalls dazu, Gott nicht um Hilfe zu bitten, aber aus einem ganz anderen Grund. Er denkt, wer weiß, vielleicht hilft Gott auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich sie eingeplant hatte. Gott wird meine ganzen schönen Pläne durcheinander bringen. Für ihn ist Gott zu unberechenbar. Wenn wir den selbst können wir beobachten, dann kommt er uns lebenstüchtig und erfolgreich vor. Aber geistlich gesehen macht er sich sein Leben schwer. Denn wie soll er Gott vertrauen lernen? Der Arme, er kann Gottes großartige Hilfe ja gar nicht einmal kennenlernen, höchstens durch andere. Wenn er neu in einem Gemeindekreis als Mitarbeiter zum Einsatz kommt, dann blüht dieser Kreis enorm auf. Der Alleskönner gibt alles, ja wirklich alles, bis sein Akku leer ist. Erschöpft, ausgepumpt. Ja, nach einem solchen Touchdown kann es sogar vorkommen, dass er den anderen Mitarbeitern vorwirft, dass sie ihm nicht genug geholfen hätten. Bei Elia war es ähnlich. Er hatte sich bitter bei Gott beklagt, dass er ganz alleine sei. So mancher Frust in unseren Gemeinden kommt genau daher, obwohl es auch ganz anders gehen würde. Und damit kommen wir zum vierten Personenkreis. Diese Mitarbeiter sagen, ich kann zwar nicht viel, aber ich lasse mir von Gott im Alltag und in der Gemeinde helfen. Diese Gruppe von Christen haben zu Gott ein geradezu unverschämtes Verhältnis. Ich überzeichne jetzt ein bisschen, ja. Sie bitten einfach Gott um Hilfe, wie Maria, als kein Wein mehr da war, oder wie Petrus, als er auf dem Wasser gehen wollte, oder wie der Vater von dem Jungen, der von Dämonen geplagt war, der zu Jesus geschrien hat, hilf meinem Unglauben. Solche unverschämten Christen habe ich schon oft kennengelernt. Sie agieren ähnlich wie ein Unternehmer, der seine Bank gnadenlos ausnutzt. Der Unternehmer leiht sich etwas Geld aus, sein Anfangskapital, setzt es in der Wirtschaft ein und erwirtschaftet damit eine größere Summe als sein Anfangskapital. So gestärkt hat er den Mut, noch mehr Geld auszuleihen. Alles setzt er erneut ein und erwirtschaftet eine wiederum größere Summe. Und so weiter und so fort. Sein Kapital wächst also Schritt für Schritt. Ich bin kein Unternehmer. Hier sitzen ein paar. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert bei den irdischen Banken. Ob die da so mitmachen würden. Aber bei Gott geht es genau so. Und bei ihm haben wir unendlichen Kredit. Den Anfangskredit hat jeder von uns bekommen, jeder hier im Raum, der schon mal einen Anfang mit Gott gemacht hat. Es ist das Anfangsvertrauen zu Jesus Christus direkt bei der Bekehrung, wenn ich zum ersten Mal zu Jesus Christus direkt gebetet habe und um Vergebung meiner Sünden gebeten habe. Für die meisten ist diese erste Begegnung mit Gott eine bleibende Glaubenserfahrung, sprich Vertrauenserfahrung. Dieses Vertrauen gilt es jetzt einzusetzen. Einzusetzen, zu investieren. In was? In eine kleine Aktion, ein kleines Projekt für Gott, mit Gottes Hilfe. Das kann zum Beispiel so aussehen. Ich bete. Ich bitte Gott, dass er mir zeigt, wo ich etwas für ihn tun kann. In der Schule, im Beruf, in meiner Nachbarschaft, im Freundes- oder Familienkreis, irgendwo in meinem Alltagsleben oder in der Gemeindearbeit. Zweitens, ich erkenne die Aufgabe und identifiziere mich mit ihr. Das heißt, ich akzeptiere sie und stelle mich auf sie ein. Zu Abraham hat Gott akustisch und direkt gesprochen. Heute ist es meist der Heilige Geist, der mich an die Dinge erinnert, die in meinem Leben noch ungetan herumliegen. Aber manchmal zeigen mir auch die Bibelleser oder andere Christen, was in meinem Leben jetzt gerade dran ist. Vielleicht auch in der Gemeindearbeit dran ist. Drittens, ich bitte Gott um Hilfe. Das ist jetzt der entscheidende Schritt. Das kann natürlich ein langes Gebet sein. Ja, wie zum Beispiel beim Nehemia, da hat das Gebet, ich glaube, ein halbes Jahr gedauert. Aber danach wusste er ganz genau, wie viele Soldaten er als Eskorte brauchte, wie viel Baumaterial er brauchte, wie viel Zeit er brauchte. Es kann aber auch ein ganz kurzes Gebet sein. Ein Seufzer, ein Moment nur. Wichtig ist dabei, dass ich ernst mit Gott rede, dass ich ihn ernsthaft anrufe. Die Intensität meines Gebetes ist wichtig. Viele entdecken erst hier, dass sie mit Gott auch gefühlsmäßig in Kontakt treten können bei einem solchen Gebet. Viertens, ich führe die Aufgabe aus. Einfach losgehen. Nicht erst warten, bis Gott sozusagen im Voraus hilft. Nein, er wird dann helfen, wenn ich die Aufgabe begonnen habe. Gott hält seine Zusagen. Wir haben sie sogar schriftlich hier in der Bibel. Wenn Gott hinter der Idee dieses Auftrages steht und nicht mein Egoismus, dann wird Gott helfen. Ganz persönlich. Dann ist meine kleine Aufgabe für ihn zur Chefsache geworden. Dann bin ich nur noch Diener. Sein Ausführender, sein Bevollmächtigter. Fünftens, ich erlebe Gottes Eingreifen. Ich möchte dazu nicht viel sagen. Und ich darf es auch gar nicht. Denn wie Gott hilft, das ist seine Sache. Und das ist jedes Mal anders. Und wir werden überrascht sein. Denn er hilft oft ganz anders, wie wir es dachten. Gott ist ein lebendiger Gott. Sechstens, ich erkenne Gottes Eingreifen. Nicht immer ist das Erlebnis mit Gott so eindeutig. Aber wenn wir eigene Erfahrungen mit Gott machen, werden wir immer feinfühliger werden. Es gilt, die Hilfe Gottes zu erkennen und sie auf Gottes Konto zu verbuchen. In einer Gemeinde, in der ich früher einmal war, gab es einen Mann, der jedem am Schluss des Gottesdienstes überschwänglich gedankt hat, der etwas zum Gottesdienst beitrug. Ähnlich wie bei einem Kaninchenzüchterverein. Spüren wir, was da nicht stimmt? Der gute Mann hat dem Heiligen Geist die Show gestohlen. Denn manchmal waren das keine natürlichen Begabungen, keine natürlichen Aufträge, die da ausgeführt wurden im Gottesdienst, die dort zutage traten. In unserem Bild von Gottes Bank, da müssen wir das so sehen. Der Mann, von dem ich gerade geredet habe, hat ein neues Konto eröffnet, nämlich ein Gemeindekonto. Er hat das nicht auf Gottes Konto verbucht, sondern aufs Gemeindekonto. Mit fatalen Folgen. Es stand nämlich dann nicht beim nächsten Mal zur Verfügung als Ausleihkapital. Also nochmal, Gottes Eingreifen erkennen und auf sein Konto verbuchen. Und siebtens, ich danke Gott. Nicht Menschen, sondern Gott gebührt Dank. Wir sollen Gott für seine Machttaten loben und wir sollen ihn vor allen anderen preisen. Preis ist keine leere Worthülse aus dem letzten Jahrhundert. Wenn wir wissen wollen, was Preis ist, dann müssen wir uns eine Preisverleihung bei der Olympiade vergegenwärtigen. Es ertönt laute Musik, Medaillen und Blumen werden ins Stadion getragen. Der Sieger muss aufs oberste Treppchen. Alles klatscht und Kameras übertragen das Bild in Millionen Wohnzimmer. Und dann wird der Preis verliehen. Es könnte übrigens auch anders sein. Der IOK-Präsident könnte den Siegern ihre Medaillen auch im Umkleideraum überreichen. Würde auch gehen, ne? Ohne Musik und Pomp. Ohne Öffentlichkeit. Im Stillen sozusagen. Nein, Gott preisen, das muss in der Öffentlichkeit. Das muss raus aus dem stillen Kämmerlein an die Öffentlichkeit, hier auf die Kanzel. Auf unserem Quartalsplan am weißen Brett, hier hinter, wenn man hier hinter geht und dann nach 20 Meter rechts. Dort steht, wer die nächsten Gottesdienste die Leitung hat. Und bei dem kann man sich melden, wenn man etwas mit Gott erlebt hat. Und hier einen Erlebnisbericht geben, ein Zeugnis. Erlebnisberichte sind ein ganz normales Gottesdienstelement. Und wer gewohnt ist, Erlebnisberichte in der Gemeinde weiterzusagen, dem fällt es auch leichter, anderswo, bei Arbeitskollegen, im Freundes- oder Familienkreis. Und übrigens lernen wir bei diesen Erlebnisberichten auch, dass wir das Erlebnis mit Gott auf Gottes Konto verbuchen und nicht auf unseres. Ein Erlebnisbericht, bei dem nämlich nicht Gott im Mittelpunkt steht, sondern ich, hört sich ziemlich komisch an. Ein richtiger Erlebnisbericht dagegen ehrt Gott und bewirkt bei den Zuhörern ein positives Aha-Erlebnis. Ja, diese sieben Punkte waren jetzt nur ein Vertrauensschritt. Ein Vertrauensschritt von vielen vielleicht, die im Laufe eines Lebens mit Jesus folgen können. Wer möchte, kann sich so ein Zettelchen am Schluss bei mir abholen. Da stehen diese sieben Punkte noch einmal drauf. Sie vielleicht in seine Bibel hineinlegen. Ja, wenn wir solche Vertrauensschritte praktizieren und erleben, wie Gott wunderbar hilft, dann dürfen wir tatsächlich so unverschämt sein und Gott noch mehr, noch größere Dinge zutrauen. So wächst unser Vertrauen auf Gott auf ganz natürliche Weise. Das kann so weit gehen, dass man im Vertrauen auf Gottes Hilfe ganz neue Wege geht. Im Alltag, aber auch in der Gemeindearbeit. Man lernt ganz einfach, auf Gottes Risiko zu leben. Ich möchte mit einem Satz Jesu aus Johannes 15 schließen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hier sind zwei Bedingungen noch genannt. Darüber könnte man auch noch 10 Minuten predigen, will ich jetzt aber nicht. Ja? Also es ist nicht einfach so, dass man sagt, ich möchte das und das, und dann kommt das so wie bei einem Automaten. Nein, so ist es nicht. Es müssen schon Dinge sein, die Gott angeht und die er möchte, die in seinem Willen sind, in seinem Namen dann auch getan werden können. Ja, und trotzdem, ich mache euch Mut, wo immer ihr könnt, Gott um Hilfe zu bitten. Abraham hat es ja leider nicht immer getan. Wer sich das zur Gewohnheit macht, Gott um Hilfe bittet, den wird Gott reich beschenken. Amen.